weiß ja nicht, wie es euch so geht. Heute ist der vierte Advent und irgendwie, also zumindest ich fühle mich nicht so, als wären wir schon ganz dicht vor Weihnachten. Gestern hat die Sonne geschienen und wenn man nicht draußen gewesen ist, dann hätte man auch meinen können, das wäre relativ warm. Heute, Josia hat heute Morgen gesagt, das sieht eher aus wie März vom Wetter her. Also irgendwie ist kein Schnee draußen, ist nicht so wirklich vom Wetter, wo man denkt, es ist irgendwie der vierte Advent und in vier Tagen gehen wir auf Weihnachten zu. Aber Weihnachten ist das, was wir jetzt haben, das ist die Zeit. Und für mich gehört zu Weihnachten immer die Weihnachtsgeschichte dazu. Und die möchte ich mal oder einen Teil davon lesen, Weihnachtsgeschichte nach Lukas. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als erste, als Quirinus Statthalter von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, ein jeder in seine Vaterstadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Felde blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei den Engeln eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen: Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, in den Menschen des Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten: Lass uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die dort geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilends und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie die Worte bekannt, dass über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber bewahrte all diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Als ich so im Sonntagsschulalter war, viele Jahre zurück, da habe ich auch immer ein Weihnachtsspiel mitgemacht. Oder wie das bei uns im Erzgebirge hieß, das Krippenspiel. Weiß nicht, darf ich noch erwähnen, dass ich aus dem Erzgebirge ja komme? Eine oder andere zieht jetzt seine Maske wahrscheinlich ein bisschen fester nochmal. Und einen der Hirten zu spielen, das war meistens so die zweite Stufe schon auf der Weihnachtsspielkarriere. Beginnt beim Engel, ging es irgendwie über die Hirten, über die Könige, bis zur Hauptrolle dann des Josefs. Und dabei können wir von den Hirten, glaube ich, sehr viel lernen. Und Lukas hat ja den Hirten auch in seiner Weihnachtsgeschichte sehr viel Raum eingeräumt. Und außerdem ist das Bild der Hirten ja auch sehr präsent in der Bibel. Was passiert denn mit den Hirten? Da soll es heute mal ein bisschen drum gehen. Wir haben gelesen, es waren Hirten, die waren auf dem freien Feld, die waren in der Nacht, haben Wache gehalten. Plötzlich kommt der Engel zu ihnen, sie fürchteten sich. Der Engel hat denen gesagt, sie brauchten keine Angst haben, sollen sich nicht fürchten. Und er gibt ihnen die Botschaft weiter, dass der Retter geboren ist und sagt ihnen auch, wo sie das Kind finden werden. Der Engel, und das ist das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, was man vielleicht mitnehmen kann aus der Geschichte, der Engel spricht in den Alltag der Hirten hinein. Die Hirten waren auf der Arbeit, auf dem Feld, sind ihrer Arbeit nachgegangen und Hirten waren in der damaligen Zeit, zumindest habe ich so nachgelesen, nicht wirklich hoch angesehen. Die standen am Rande der Gesellschaft, waren wohl größtenteils auch kriminell und hatten mit Glauben nicht wirklich viel zu tun, zumindest fragten sie nicht wirklich viel nach Gott. Und dass die Hirten mal so eine zentrale Rolle in der, ja, in der Geschichte der Weltgeschichte eigentlich spielen werden, das war für die Menschen damals unvorstellbar. Aber ausgerechnet für diese Hirten, ja, hat Gott vorgesehen, dass sie diese frohe Botschaft zuerst hören sollen. Die frohe Botschaft, dass Gott auf die Welt gekommen ist, dass der Schöpfer zu seiner Schöpfung kommt. Das erfahren die Hirten zuerst. Es sind nicht die Mächtigen der Welt, die Könige, die vermeintlich Frommen, die Pharisäer oder die, die auch wirklich fromm waren und auf Jesus gewartet haben, wie Hanna oder Simeon. Nein, nicht die, sondern die Hirten haben es zuerst erfahren. Die Verachteten, das waren die, die Gott zuerst angesprochen hat. Und die Hirten waren sicherlich nicht die, die auf Jesus gewartet haben. Sie waren in ihrem Alltag und Jesus hat oder Gott hat sie in ihrem Alltag angesprochen. Und Gott will uns auch begegnen im Alltag. Nicht nur am Sonntag, wenn wir hier in der Gemeinde sind, sondern an jedem Tag. Und oftmals sind unsere Tage so vollgepackt, dass wir Gott da irgendwie nicht so viel Raum geben, dass er uns begegnen kann. Und in der Bibel gibt es ja ganz viele Stellen, wo Gott den Menschen im Alltag begegnet ist. Wenn wir an die Frau am Jakobsbrunnen denken, die beim Wasserholen von Jesus angesprochen wurde, oder Mose, der die Schafe gehütet hat und seiner Arbeit nachgegangen ist, als der brennende Dornbusch da war, oder David, der vom Schafehüten geholt wird und zum König gesalbt wird. Auch Petrus, Andreas, Johannes oder Jakobus, die waren beim Fischen, als Jesus ihnen begegnete. Und Matthäus war in seiner Zollstation, als er von Jesus angesprochen wurde. Aber anstatt, dass wir Jesus versuchen, im Alltag immer zu begegnen, haben wir doch oft unsere eigenen Pläne. Wenn das gemacht ist, dann kann ich vielleicht das, also dieses Wenn, Dann und erst noch das, dann das, das bestimmt doch unseren Alltag ziemlich oft. Und das wäre vielleicht auch ein Ziel für nächstes Jahr, ganz konkret, dass wir noch intensiver mit Gott in Kontakt bleiben können, mit ihm im Gespräch sind, noch mehr beten im Alltag vielleicht, das wäre das, was wir uns vielleicht auch vornehmen könnten. Und was wir noch mitnehmen können von den Hirten oder von diesen Versen, dass Gott will jeden und besonders die, die scheinbar keine Rolle spielen, die am Rande stehen, die sich klein und nutzlos fühlen, dass die als erstes quasi auserwählt sind. Und egal wie schlecht oder wie ja, unnütze oder überflüssig wir uns gerade fühlen, Gott will uns genauso, wie er die Hirten damals ausgewählt hat. Und das ist ja auch eine zentrale Aussage immer im Neuen Testament besonders, dass Gott die Schwachen möchte. Und die Hirten lassen sich von den Engeln und von der guten Nachricht wachmachen und verschlafen nicht das Entscheidende. Wie viele Menschen werden von Gott angesprochen und reagieren nicht? In Hiob steht drin, dass Gott jeden Menschen mindestens 2 bis 3 Mal ansprechen wird, aber wie viele nehmen das nicht an? Und ich hoffe und wünsche und denke, dass wir diese, die sich wie die Hirten haben, ansprechen lassen. Aber wie viele hören die gute Nachricht nicht, hören nicht von Gottes Größe oder verstehen es nicht und wollen es nicht glauben und verschlafen dann das Entscheidende? Die Hirten haben das gehört, die haben das nicht verschlafen, aber damit nicht genug. Es geht ja noch weiter dann. Die Hirten haben zu sich untereinander gesagt, lass uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Nachdem die Hirten das gehört haben, dann kommen sie in Bewegung. Das, was sie gehört haben, ist für sie nicht gleichgültig. Das macht was mit ihnen, das berührt sie. Sie fühlen sich angesprochen, sie glauben das und machen sich auf den Weg. Sie hätten das doch aufschieben können, wir hätten doch so viele Gründe zulassen können, man muss sich um die Herde erst kümmern, die kann man nicht allein lassen, da muss ich irgendjemand finden vielleicht oder ich muss die Schafe mitnehmen, muss das irgendwie erst zusammenpacken. Es hätte auch sicherlich viele Gründe gegeben, die für uns auch plausibel gewesen wären, wenn sie nicht direkt losgegangen wären. Oder wenn sie in Zweifeln gekommen wären, war das jetzt wirklich das, was wir gehört haben oder war das nur ein Traum? Warum sollen ausgerechnet wir da ausgewählt werden? Bisher wollten wir in unserem Leben doch auch noch nichts von Gott wissen. Wären ja alles Zweifel gewesen, die wir hätten nachvollziehen können. Aber das war den Hirten ganz egal. Die machen sich auf den Weg nach Bethlehem. Und wenn man so in der Gesellschaft umschaut, und das war ja auch das Beispiel eben, was der Carsten vorgelesen hat, dieser grünen Politikerin, dass die Kanzlerin wird, ich hoffe, das war ein Satiremagazin, dass der Glaube vielerorts oft eher passiv ist. Klar, viele haben noch diese Dankbarkeit für die Vergebung der Sünden und die Errettung, aber gleichzeitig ziehen wir doch oft, und so geht es uns ja auch manchmal, vor lauter Angst die Köpfe ein und versuchen, irgendwie durch die Welt durchzukommen. Wie viele Chancen haben wir vielleicht schon verpasst, wo wir nicht losgelaufen sind, wie die Hirten, wo wir nicht reagiert haben? Wie oft wussten wir schon, was eigentlich dran war, was Gott von uns wollte, und wir haben es einfach nicht gemacht. Und dann geht es weiter mit den Hirten, und das ist noch so ein entscheidender Punkt. Sie gehen zur Krippe, zu Jesus, sie sammeln sich um Jesus, der in der Mitte ist. Jesus ist das Zentrum. Und ich habe mal so ein Beispiel gelesen von einem Zirkel, das fand ich ganz gut. Mit einem Zirkel kann man saubere Kreise ziehen, und ich brauche einen Zirkel, um saubere Kreise zu ziehen. Aber bevor ich einen Kreis ziehen kann, muss ich erst den Mittelpunkt bestimmen. Denn wo und wie ich den Kreis zeichne, das ist abhängig vom Mittelpunkt. Und so ist es auch in unserem Leben. Die Kreise, die wir ziehen, den Einfluss, den wir auf unser Umfeld, auf Mitmenschen haben, der ist abhängig von unserem Mittelpunkt. Und die Frage an uns ist, was haben wir als Mittelpunkt gewählt? Haben wir Jesus wie die Hirten in unserem Lebensmittelpunkt? Versuchen wir auch immer so zu leben, wie Jesus das möchte von uns? Im BU haben wir die Fragen auch so angeschaut, und ja, viele junge Leute haben ja diese Bändchen, wo da drauf steht, was würde Jesus tun? WWJD. Fragen wir uns das auch immer bei allem, was wir tun? Der Lebensmittelpunkt bestimmt unser Verhalten. Und stehe ich im Mittelpunkt, dann verfolge ich meine eigenen Pläne und meine eigenen Ziele. Selbstverwirklichung ist ja das, was heute groß geschrieben wird. Und wenn Jesus im Mittelpunkt steht, dann verfolge ich seine Pläne und seine Ziele. Und dann frage ich eben immer mehr, was würde denn Jesus tun in der Situation? Auch lassen die Kreise, die wir in unserem Leben ziehen, sichtbar werden, was in unserem Mittelpunkt steht. Ist das Leben egozentrisch, dann ist unser Leben, unser Verhalten egoistisch. Ist aber unser Leben Jesus-zentriert, dann wird auch unser Verhalten ein Segen für andere sein. Und um saubere Kreise zu zeichnen, Kreise zu ziehen, ist es auch wichtig, dass die Spitze fest im Mittelpunkt steht. Wenn die stumpf ist oder nicht richtig eingestochen ist, dann verrutscht sie leicht, und ja, die Kreise sehen dann nicht mehr so sauber aus. Wir können keine sauberen Kreise zeichnen. Auf der anderen Seite, je fester die Spitze, je fester in diesem Mittelpunkt, desto sauberer sind unsere Kreise. Und so ist es auch manchmal auch im Glaubensleben. Manchmal sind unsere Kreise auch unsauber und undeutlich, und der Mittelpunkt ist nicht mehr so ganz klar. Der Mittelpunkt ist verrutscht, und wir haben Jesus auch ein Stück weit aus dem Fokus, aus der Mitte verloren. In Johannes 15, Vers 5 sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also je tiefer wir in Jesus verankert sind, desto deutlicher wird er auch in unserem Leben. Und die Hirten haben Jesus als Mittelpunkt in ihrem Leben gewählt. Und noch ein viertes zu den Hirten, Vers 17. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind geredet worden war, und alle, die es hörten, wunderten sich. Die Hirten, sie tragen das hinaus, was sie in der Welt haben. Sie tragen in die Welt hinaus das, was sie gesehen und was sie erlebt haben. Sie haben das rumerzählt. Sie haben damit quasi ja schon den Missionsbefehl aus Matthäus 28 vorab schon mal umgesetzt. Die Hirten mussten einfach von dem erzählen, was sie da erlebt haben. Und die Reaktion der Zuhörer war ja auch nicht durchweg positiv. Viele wunderten sich, was wollen die schon wieder erzählen? Die Hirten, die hören wir eh nicht. Viele haben sich gewundert über das, was gesagt wurde. Aber die Hirten lassen sich nicht davon abbringen, lassen sich nicht davon abschrecken, und sie haben nicht aus lauter Angst den Kopf eingezogen. Als ich das so gelesen habe, ist mir der Vers auf Lukas 6, Vers 45 eingefallen. Denn wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich uns für das nächste Jahr, dass wir auch so ein volles Herz haben, auch in der Zeit, was drumherum passiert, dass wir den Mittelpunkt fest im Blick behalten und dass wir mit Jesus so viel erleben, dass wir auch nicht anders können, als vor Begeisterung das weiterzugeben. Und mit dem Zirkel kann man auch unterschiedlich große Kreise ziehen. Und wenn wir auf unser Leben schauen, sind wir vielleicht manches Mal enttäuscht, weil wir das Gefühl haben, dass wir in unserem Leben, in unserem Glaubensleben nicht wirklich viel ausrichten. Und schnell schauen wir vielleicht auf andere und werden auch ein Stück weit neidisch auf die, die vermeintlich größere Aufgaben, Positionen haben, die die größeren Kreise zeichnen können. Und vielleicht sind da auch die Hirten ein Beispiel. Die hätten ja auch denken können, es gibt bessere, es gibt frommere, es gibt reichere, es gibt angesehenere, die das machen könnten. Aber die Hirten, das sind die, die sich auf den Weg machen. Um nochmal auf die Kreise zurückzukommen, ich glaube, es ist nicht in erster Linie unsere Aufgabe, dass wir große Kreise ziehen, sondern dass wir saubere Kreise ziehen, die auch einen Mittelpunkt haben. Und das wünsche ich mir, dass Jesus unser Mittelpunkt ist und bleibt und dass wir immer fester werden, dass die Spitze immer spitzer eingestochen wird und dass wir nicht so einfach verrutschen können und Jesus aus dem Blick verlieren. Machen wir es doch wie die Hirten, wieder ganz bewusst und stellen Jesus wieder in den Mittelpunkt.